Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herrschaften hier nebenan, weil es gibt viele Neuigkeiten um diese Serie drumherum und eine davon werden die beiden berichten. Worum geht es? Da das inzwischen 5 Bücher sind, ist es schwer, eine Einzelheit rauszunehmen. Es geht bei den Büchern um die Geschichte des Harzes und um die Geschichte der Hexen, die ja eigentlich, zwar jeder kennt was, jeder glaubt auch, was, dass das mehr so Fantasy-Gestalten sind. Und ich bin aber bei meinen Recherchen darauf gekommen, dass halt die Mystik des Harzes darauf beruht, dass eben diese alten Legenden dort Eingang gefunden haben und ganz viele Verbindungen miteinander heute noch haben. Und dass diese Stätten, wie Sie sie vielleicht auch kennen, wie der Hexentanzplatz, wie der Brocken, wie die Teufelsmauer, alle eine geheime Verbindung haben, die uralt ist und die früher eine viel größere Rolle spielte als heute. Es beginnt damit, dass gegen Ende des letzten Jahrtausends im Harz mehrere Kinder verschwinden und die Kommissare nichts finden. Es ist also auch ein Krimi. Und diese Kommissare, besonders der Joachim Breitner, sie finden also nichts. Und sie machen aber dann die Bekanntschaft einer alten Dame, die in einer alten Wassermühle lebt. Und diese Dame, Frau Hoffmann, kennt halt noch diese alten Legenden und sie ist auf eine solche gestoßen, und zwar die Legende vom Hexenring, die sagt, dass diese Hexen nur alle 333 Jahre wieder zurück in unsere Welt kommen. Und dieser Kommissar glaubt ihr allerdings nicht, aber sie lässt ihn Karten ziehen, als er sie besucht. Sie hat dort 13 seltsame Karten, die sie mal als Bilder in ihrem Keller gefunden hat. Und diese Karten, sie ist also auch eine Kartenlegerin, sie hat die immer wieder versucht zu legen, weil sie glaubt, es sind irgendwelche Orakelkarten. Und sie stellt fest, dass wenn sie die Karten verdeckt und sie eine zieht, dass sie immer die eine zuerst zieht, egal wann sie das macht. Und wenn sie danach die Karten zieht, kommen sie immer unterschiedlich. Und erst ganz zum Schluss ist die 13. auch immer die gleiche. Und als eines Tages dieser Kommissar in diese Mühle kommt, zieht er also eine dieser Karten und es passiert etwas, was 10 Jahre nicht passiert ist, nämlich der Kommissar zieht die 13. Karte zuerst. Und ab diesem Zeitpunkt merkt die Frau Hoffmann, dass sich die Karten also auf sehr mystische und sehr geheimnisvolle Weise von alleine sortieren und sie weiß nicht warum. Diese Geschichte führt immer weiter in die Vergangenheit, bis zu 1000 Jahre zurück, auch bis zu den Kreuzzügen, weil in Halberstadt, wo ich herkomme, war ein Bischof, der war in diesen Kreuzzügen ganz eng mit verbunden und hat dort aus Konstantinopel sehr viele Schätze mitgebracht, die Sie auch heute alle noch im Domschatz sehen können. Und es ist nachgewiesen, dass dieser Konrad von Kronsing auch etwas mitgebracht hat, was nirgends Verzeichnis ist und was bis heute nicht belegt ist, was das eigentlich war. Es ist also immer ein Geheimnis geblieben und wenn nicht mal ein Streit um diese geheimen Dinge entbrannt wäre, vor über 800 Jahren, dann hätte das niemand mitbekommen. Und aus dieser Geschichte, aus diesem Teil dort in Konstantinopel, wo ganz bestimmte Dinge gefunden werden, wurden, möchte ich Ihnen jetzt gerne etwas vorlesen. Bevor ich es nachher vergesse, wir sind hier kurzzeitig dann hinterher zur Signurminute da hinten wir sind zu, Sie können uns auch gerne besuchen an unserem Stand, wir sind in Halle 5 an dem Stand F306 und da geben wir Ihnen auch gerne noch mehr Informationen und Material und jetzt lese ich Ihnen ganz kurz etwas vor und übergebe dann das Wort an unsere jungen Leute. Mattis blieb stehen und lauschte. Seine Augen hatten sich inzwischen gänzlich an den matten Schimmer in dem Gotteshaus gewöhnt und er erkannte eine kleine Nische. Es gab keinerlei Bänke oder Altäre mehr, geschweige denn irgendwelche Reliquien und Schätze, für die es sich lohnte zu kämpfen. Trotzdem hielt ihn eine unfassbare Macht hier fest und lautlos tastete er sich Schritt für Schritt durch die Kirche. Er hatte fast die rückwärtigen Mauern erreicht und konnte schon die Wand erahnen, als das ihn erfassende Gefühl immer stärker wurde. Er spürte fast ein Vibrieren in seinem Bauch und instinktiv nahm er weiter Kurs auf die großen Sandsteinquader, aus denen auch die hintere Kirchenmauer bestehen musste. Plötzlich erhob sich unmittelbar aus dem Halbdunkel vor ihm, wie aus dem Nichts, doch noch eine Altartar. Er tauchte so plötzlich auf, dass er beinahe dagegen gelaufen wäre. Das Gebilde entpuppte sich als eine Art Wand, die mitten im Raum stand. Hölzern und schwarz rankte sie unvermittelt vor ihm auf. Dort musste es also früher einmal einen Altar gegeben haben. Doch warum wurde er entfernt? Das mulmige Gefühl in seinem Bauch wurde übermächtig und er spürte plötzlich einen Schwindel in seinem Kopf und begann zu taumeln. Übelkeit erfasste ihn. Er stützte sich an der hochaufragenden Absperrung ab und atmete tief durch. Die Übelkeit verflüchtete sich und als er keuchend hinter die hohe Wand trat und sich verschnaufend anlehnte, konnte er endlich auch die hintere Mauer im Dunkeln ausmachen. Je mehr er dorthin starrte, desto deutlicher wurden die Umrisse der großen Steine, aus denen das Haus gebaut war. Sein Blick suchte unwillkürlich die Wand ab und blieb an einem riesigen Wandteppich hängen, der dort im Dämmerlicht nur schwach auszumachen war. Er brauchte ein paar Augenblicke, bis ihm die Tatsache bewusst wurde, dass es vielleicht doch etwas in dieser Kirche gab, das zu holen sich lohnte. Er konnte das Tuch kaum erkennen, doch es schien reich bestickt zu sein. Er trat vor, fasste das untere Ende und hob die Decke leicht an. Mit einem lauten Rauschen segelte sie unvermittelt zu Boden, als hätte sie nur auf den Eindringling gewartet. Auf das wilde Pochen seines Herzens und Hören kam ihm erst nach und nach zu Bewusstsein, welche beklemmende Stille diesem Haus innewohnte. Kein Kriegsgeschrei drang bis hierher. Das konnte an den vernagelten Fenstern liegen oder auch an der dicken Eichentür, die sich nach dem Fortgehen Jacques knarrend wieder geschlossen hatte. Doch Mathis wusste irgendwie, dass es so nicht war. Er hatte mit einmal das Gefühl, in einer völlig anderen Welt zu sein, in einem fremden Universum. Seine Augen blickten fragend auf die nun freiliegenden Steinquader und fanden schließlich etwas ganz Außergewöhnliches. Dort, wo eben noch der Teppich hing, war erneut eine hölzerne Wand aufgetaucht, genau in der Größe des Vorhanges. Er trat näher und fuhr mit dem Finger vorsichtig über die zahlreichen Verzierungen und Reliefs. Sie mussten unglaublich kunstvoll sein. Doch das wenige Licht gestattete ihm keinen weiteren Blick. Er brauchte Feuer. Gedankenversunken drehte er sich um. Er musste noch einmal nach draußen, auch wenn er es kaum abwarten konnte, seinen Fund weiter zu untersuchen. Nach wenigen Augenblicken des Überlegens entschloss er sich, ins Freie zu laufen. Draußen angekommen lauschte er, doch in seiner unmittelbaren Umgebung schien sich nichts zu rühren. Er fand schnell einen herausgebrochenen Fensterrahmen, den er an dem ersten Brand, der ihm entgegenschlug, entzündete. Eilig lief er zurück in die dunkle Gruft, aus der er gekommen war. Sorgsam schloss er das eichene Portal, so gut es ging, damit niemand ihn unvermittelt überraschen konnte. Er hatte keinen Blick für die Architektur des schönen Gebäudes, die jetzt im Fackelschein hervortrat. Er schaute nur auf die Reste des aufragenden hölzernen Altars, hinter den er schnell und fast atemlos trat. Der heruntergefallene Wandbehang lag im Staub, doch er konnte jetzt die reichen Stickereien sehen, die ihn verzierten. Blumen, Sträucher und allerlei Pflanzen schienen dort verewigt worden zu sein, doch es gab noch mehr. Er zog den Stoff auseinander und auf dem ausgebreiteten Vorhang sah er einen großen Kreis und eine geometrische Figur in dessen Mitte. Aber er hatte nicht die Ruhe, ihn genauer zu betrachten, denn die aufwendig verzierte Platte an der hinteren Kirchenwand nahm nun seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Er senkte die Fackel hernieder und deren Schein traf auf einen hölzernen Untergrund, wie er ihn noch nie gesehen hatte. Über und über verziert maß dieses quadratische Relief fast 3 Meter und war genau hinter den Altar gesetzt und mit dem Tuch verdeckt worden. Er kniff die Augen zusammen und sah erstaunt erneut auf den halb aufgefalteten Wandteppich. Auf der Wand schienen sich genau die gleichen Figuren und Pflanzen abzuzeichnen wie bei den Stickereien auf dem Tuch. Es war eine identische Kopie des Tuches, nur hier war es eine unglaublich fein herausgearbeitete Schnitzerei. Nun sah er auch den vollständigen doppelten Kreis mit dem Stern in dessen Zentrum. Zahlreiche Zeichen ordneten sich im äußeren Kreis an. Zeichen, der Bedeutung er nicht wusste, denn er konnte weder lesen noch schreiben, die ihm jedoch bekannt vorkamen. Und jetzt erkannte er auch die Pflanzen, zumindest einige davon. Das mussten Kräuter sein. Ein paar davon kannte er aus seiner Heimat, andere wiederum erschienen ihm vollkommen fremd. Sie wanden sich um den Kreis und das sternförmige Gebilde herum und schienen es zu umarmen. Mattis Blick zog über das Relief und blieb dann an einer Art Beschlag hängen. Die Erkenntnis, dass es nicht nur ein Relief, sondern eine Tür war, drang nur langsam in seine Gedanken ein. Sein Herz begann wieder laut zu klopfen. Er hatte es doch gewusst. Es gab hier etwas zu entdecken. Seine Hände fuhren suchend über das Holz und prüften, ob sie einen Geheimriegel erspüren konnten. Doch zunächst fand er nichts. Er nahm das Holz genauer in Augenschein. Es war rötlich und er kannte sich gut genug aus, um zu ahnen, welche Art dieses Holz war. Er suchte nach seiner Trinkflasche und spritzte einen Teil des Inhaltes gegen die Wand. Die Wassertropfen verwandelten sich in scheinbar dunkelrote Tränen, die wie Blut an dem Holzrelief herunterliefen. Eibenholz, er hatte es sich gedacht. Nur dieses Holz nimmt die Farbe von dunkelrotem Blut an, aber nur, wenn es alt ist und nass wird. Und er wusste, wenn er den Riegel nicht fand, würde er die Tür nicht öffnen können. Das also zu dem kleinen Ausflug nach Konstantinopel zum vierten Kreuzzug. Jetzt noch ganz kurz zur Übersicht. Also, wenn Sie in den Harz fahren, können Sie uns gerne auch besuchen auf dem Hexentanzplatz. Kennen Sie ja vielleicht, gibt es einen Tiergarten. Da gibt es also auch inzwischen eine Adventure-Golfanlage mit den Figuren aus den Büchern, die dort in 2,5 Meter Holzskulpturen geschnitzt worden. Sehr interessant. Und ein weiteres Projekt ist unsere Harz Mystery Tour. Also in diesem Jahr gibt es das erste Mal Türen, wo man mit einem alten Alpenbus die einzelnen Städte der Bücher aufsuchen kann. Und ein weiteres Projekt möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Das ist Jannik und Melanie. Und ich übergebe jetzt das Wort und alles Weitere werden die beiden dazu sagen. Dankeschön.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Besucher der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Jannik Liebetrut. Ich bin der künstlerische Leiter eines Theaterfestivals im Harz, was es mittlerweile seit nunmehr 3 Jahren gibt, und zwar auf der Waldbühne Benninkenstein. Wird keinen was sagen, aber Benninkenstein liegt mittendrin im Harz. Und mein Team und ich kuratieren dort seit 3 Jahren ein Festival der darstellenden Künste namens Theater Natur. Und mein Team und ich sind immer auch bemüht, Stücke für dieses Festival auszuwählen, die einen Bezug zur Region Harz haben, die reichhaltige Kultur des Harzes auch beinhalten. Und im vorigen Jahr ist die Idee entstanden, dieses Festival 2017, was im Sommer stattfindet, unter das Motto Verhext zu stellen. Dabei bin ich relativ frühzeitig darin übergegangen, weil ich dieses Buch Im Schatten der Hexen tatsächlich über meine Familie, die das wieder angepreist haben, du musst das unbedingt lesen, das ist super spannend. Dann habe ich es gelesen und bin sehr gebannt gewesen von der Komplexität der Geschichte und habe eigentlich sofort gedacht, das ist doch eigentlich auch was für die Bühne. Und deswegen möchte ich eigentlich diesen Rahmen der Leipziger Buchmesse auf Einladung von Katrin Hutowitz nutzen, um sozusagen die Uraufführung vom ersten Band von Im Schatten der Hexen in diesem Sommer in Benninkenstein anzukündigen. Dort sieht man schon unser Plakat. Wir sind übrigens auch das erste Mal für unsere Facebook-Gruppe live dabei. Also grüße auch unsere Fans auf Facebook. Ah, ich sehe schon, es gibt auch wieder ein paar technische Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz wird Im Schatten der Hexen in einer Adaption, die Katrin Hutowitz zusammen mit der Dramaturgin Annegret Bauer und der Münchner Regisseurin Clara Hinterberger für uns bearbeiten, am 4.8., am 4. August 2017 auf der Waldbühne in Benninkenstein seine Uraufführung finden. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wir haben schon erste Ideen auch mit der Regisseurin ausgetauscht, um auch die Komplexität der Geschichte auf der Bühne darzustellen und auch die Atmosphäre des Buches zu nutzen. Wird es ein multimediales Event werden, wo unter anderem eine Auftragskomposition eines Münchner Komponisten und Videoelemente zum Einsatz kommen von einem Videokünstler aus Weimar, Lucian Patermann. Und ich bin sehr gespannt und lade Sie alle hiermit ganz herzlich ein, im August. Das Festival geht vom 4. August bis zum 15. August. Wir werden im Schatten der Hexen 5-mal zeigen, zu uns nach Benningenstein in den Harz zu kommen, um sich das anzugucken, weil es immer wieder auch spannend ist. Man kennt natürlich auch Buchverfilmungen, aber ich glaube, es ist auch immer wieder spannend, gerade dass es sich um eine Waldbühne handelt. Die Bühne befindet sich mitten im Harzer Wald und ich glaube, dass gerade das für das Buch eine große Voraussetzung sein wird. Ich freue mich, wir haben auch Flyer mitgebracht. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Ankündigung. Wir gehen damit sozusagen an die Öffentlichkeit hier erstmals, hier auf der Leipziger Buchmesse und freue mich sehr, dass es zu dieser Zusammenarbeit kommt. Wenn es Fragen gibt, Sie können gerne zu uns kommen. Flyer haben wir da hinten, verteile ich gleich nochmal ein paar. Und genau, kommen Sie uns im Harz besuchen zu diesem einmaligen Erlebnis. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke. Wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht noch zu den Büchern. Es ist, glaube ich, diese Bücher sind nicht geeignet für ein sehr, sehr junges Publikum. Sie sind ziemlich gruselig, kann man so sagen. Ja, ich sehe, dass jemand hat es schon gelesen. Also es ist nichts für ganz zarte Gemüter. Ich sehe sehr viel junges Publikum. Ich weiß, die lieben das oft. Ja, aber es geht wirklich um alte Mystik. Es geht um die alte Kräuterkunde. Es geht eigentlich darum, wieso sind diese Hexen im Harz so verwurzelt? Warum gibt's da an jeder Ecke Geschichten darüber? Warum haben die dort so einen Stellenwert? Und in diesen Büchern wird wirklich erklärt, dass es eben gar nicht so viel mit Fantasie zu tun hat, natürlich auch, aber dass eben es wirklich eine relativ reale Historie und eine reale Ursache dafür gab, dass diese Geschichten dort so entstanden sind, speziell in diesem Gebirge. Der Brocken ist in der ganzen Welt als Blocksberg bekannt. Ja, das ist also nicht nur eine regionale Sache, sondern die ganze Welt weiß, dass auf dem Brocken irgendwas ist. Aber, und dass sich die Hexen dort treffen sollen. Aber warum die sich treffen, warum die sich an diesen, was das mit diesen einzelnen Daten zu tun hat, mit der Walpurgisnacht, also früher Beltane, und wie das alles miteinander zusammenhängt, das wird in den Büchern erzählt. Die Bücher bauen aufeinander auf. Der erste Teil, Hexenring, ist abgeschlossen. Wer das also lesen möchte, kann dann auch weiterlesen. Wir wissen, dass die meisten es tun, Gott sei Dank. Ja, ja. Und der zweite Teil ist auch abgeschlossen und es geht dann immer weiter zurück in der Zeit. Und als ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass durch die Recherche, dass dieses ganze Thema so komplex ist, dass man das in einem Buch gar nicht abarbeiten kann. Darum gab es eben 4 Bücher und jetzt gibt es noch neue Teile. Das letzte ist letztes Jahr erschien, im Herbst erscheint der zweite Teil, der Mitternachtzyklus. Und darum geht es wirklich um alte, mystische Stätten im Harz, die fast vergessen sind, wo es nur noch Rudimente gibt, die aber wahrscheinlich vor mehreren tausend Jahren darauf hinweisen, dass es an dieser Stelle eine richtige Hochkultur gegeben hat. Und das ist alles im Laufe der Zeit verschollen. Und ich möchte da gerne dran erinnern und möchte gerne, dass die Menschen vielleicht auch mal von dieser Seite an die Sache rangehen. Wichtig war mir auch, eine Lanze zu brechen für die alte Kräuterkunde. Ich habe vor 6 Jahren eine Ausbildung gemacht in Heilkräuterkunde. Und was das für ein Schatz ist, das wissen die wenigsten. Es wird aber in heutiger Zeit immer wichtiger, die Dinge auch zu hinterfragen oder vielleicht sich anderen Dingen mal zuzuwenden. Auch diese Heilkunde ist so faszinierend, dass man da einfach drüber sprechen musste. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich wünsche Ihnen, habe ich was vergessen? Ach, das soll ganz furchtbar spannend sein, ja. Also wir sind inzwischen mit dem ersten Buch in der 13. Auflage. Also es ist jetzt nicht so schlecht, glaube ich. Also und Sie können ja auch ganz vorsichtig anfangen mit dem ersten Teil. Wenn es Ihnen nicht gefällt, die fallen Ihnen die anderen auch nicht, brauchen Sie nicht kaufen. Wenn es Ihnen gefällt, freuen wir uns, wenn Sie sich unserer kleinen, aber feinen Fangemeinde anschließen. Da freuen wir uns. So, jetzt will ich aufhören zu quatschen. Der nächste kommt gleich. Wenn Sie also möchten, wie gesagt, jetzt hier hinter gibt's Autogramme, können Sie ein Buch kaufen oder eben an unserem Stand Halle 5 F306. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß auf der Buchmesse und lesen Sie schön weiter.
Ja. Ja, 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 ja.
Ist an? Okay. So, dann begrüße ich euch alle sehr herzlich zu meiner Lesung. Ich heiße Akram El-Bahai und ich lese heute aus dem Buch Flammenwüste, der feuerlose Drache. Das ist das Buch, das hier vorne steht. Das ist der dritte Teil einer dreiteiligen Reihe, deswegen versuche ich jetzt mal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.